Am Montag hat Friedrich Merz einen Witz gemacht. Da war er beim Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung und hat so viel Applaus bekommen wie lange nicht mehr.
Nicht ahnend, dass ich bei der Süddeutschen Zeitung mal freundlicher begrüßt werde als bei der Jungen Union. Aber so ändern sich die Zeiten. Es wird auch wieder anders. Bei Ihnen und auch bei der Jungen Union.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Jeden Donnerstag blicken wir auf das, was Deutschland bewegt. Diese Woche geht es um den Rentenstreit der Union und darum, wie viel die Alten den Jungen aufbürden. Wir zeichnen dieses Gespräch am Morgen des 19.11. am Mittwoch auf und ich begrüße per Video am Tablet in seinem Wahlkreis in Hanau Pascal Reddig, der Rebell gegen die Rentenpläne oder das Gesicht des Widerstands in der Union. So hat ihn jedenfalls eine Zeitung aus seiner Heimat genannt. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Achterberg.
Guten Morgen, Herr Reddig. Warum machen Sie Friedrich Merz das Leben gerade so schwer?
Wir machen ja nicht Friedrich Merz das Leben schwer, sondern wir sehen uns als die Hüter des Koalitionsvertrags. Wir haben sehr, sehr klar gesagt, dass wir die Dinge, die im Koalitionsvertrag im Bereich der Rente vorgesehen sind, alle umsetzen wollen. Aber aus unserer Sicht geht der jetzige Gesetzesentwurf, den Bärbel Baas vorgelegt hat, deutlich über den Koalitionsvertrag hinaus. Und deswegen sind wir da sehr klar, wir wollen keine Vorfestlegung für die 2030er Jahre, sondern die Rentenkommission soll ganz frei entscheiden, wie die Altersversorgung in den 30er Jahren aussehen soll.
Friedrich Merz sieht es aber ein bisschen anders. Er hat beim Deutschlandtag, einer Art Vollversammlung der Jungen Union, am Wochenende Folgendes gesagt.
Wir haben uns verabredet, die gesamte Altersversorgung der Bundesrepublik Deutschland auf ein neues Fundament zu stellen. Und ich möchte Sie herzlich bitten und euch herzlich bitten, nehmt an dieser Debatte bitte konstruktiv und aktiv teil, aber nicht indem ihr einfach nur sagt, was nicht geht, sondern mit uns darüber sprecht und wir gemeinsam diskutieren, wie es zusammen geht, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss doch die Botschaft an die Bevölkerung sein.
Ich war vor Ort auf den hinteren Pressebänken beim Deutschlandtag, als Friedrich Merz das der Jungen Union, der jungen Gruppe entgegengeschmettert hat. Und danach hätte man wirklich eine Nadel fallen hören im Saal. Also da war absolute Stille. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben? Seid bitte konstruktiv.
Ich finde, wir sind sehr konstruktiv. Wir haben auf dem Deutschlandtag einen neunseitigen Leitantrag beschlossen, der sich ausschließlich damit befasst, wie wir eigentlich in Zukunft die sozialen Sicherungssysteme, das Rentensystem, die Kranken- und Pflegeversicherung so aufstellen, dass sie auch über die nächsten Jahre hinaus funktioniert. Man muss ja so ehrlich sein, dass wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer nur in Legislaturperioden gedacht haben, wenn es um rentenpolitische Entscheidungen beispielsweise ging. Und wir wollen das diesmal anders machen. Deswegen sind wir da sehr konstruktiv, was Vorschläge angeht. Aber auch bei diesem Gesetzesentwurf, weil wir ja gar nicht pauschal sagen, dass wir das Rentenpaket ablehnen. Ich finde, man könnte in der aktuellen Situation auch zu einem solchen Schluss kommen. Ich finde es persönlich extrem schmerzhaft, dass wir ohne vorher eine einzige Reform beschlossen zu haben, die Sicherung der Haltelinie beim Rentenniveau bis zum Jahr 2031 festschreiben wollen, dass wir die Mütterrente einführen ohne eine einzige Reform. Ich halte es persönlich für extrem schwierig, aber wir haben es im Koalitionsvertrag verabredet und deswegen halten wir uns daran. Aber der Teil, der eben über den Gesetzesentwurf, im Gesetzesentwurf über den Koalitionsvertrag hinausgeht, da sagen wir, da wollen wir ein Stoppschild ziehen und ich finde, das ist extrem konstruktiv.
Jetzt stelle ich Sie einmal ordentlich vor. Pascal Reddig ist einer der momentan am meisten zitierten CDU-Abgeordneten. Er ist 30 Jahre alt, seit diesem Jahr im Bundestag, vertritt den Wahlkreis Hanau. Er ist in kurzer Zeit zu einem Rebell geworden als Chef der jungen Gruppe. Das sind 18 junge Abgeordnete, die in der aktuellen Rentendebatte die Macht haben, die Koalition ins Wanken zu bringen. Sie haben angekündigt, dem Rentenpaket der Koalition nicht zuzustimmen. Und sie sind so viele, dass sie die Macht haben, das Gesetz platzen zu lassen. Warum geht denn das Rentengesetz für Sie gar nicht, Herr Reddig? Können Sie das noch einmal sagen?
Naja, wir haben im Koalitionsvertrag sehr, sehr klare Festlegungen getroffen, was wir im Bereich der Rente machen wollen. Wir haben festgelegt, dass wir das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 auf 48% sichern wollen, dass wir die Mütterrente einführen, dass wir die Aktivrente machen, die Frühstartrente, Veränderungen bei den Betriebsrenten und dass wir dann für die 30er Jahre und darüber hinaus eine Rentenkommission einsetzen, die jetzt Ergebnisse vorlegen soll, relativ zeitnah, und die sich mit der Frage befassen soll, wie wir eigentlich nach 2031 mit den verschiedenen Parametern, mit dem Rentenniveau, mit der Frage, wie steigen die Beitragssätze, wie gehen wir mit dem Renteneintrittsalter um und anderen Fragen befassen soll und ein Grundkonzept vorlegen soll, wie die Altersvorsorge in Zukunft funktioniert. Und jetzt hat Bärbel Baas einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der für die Jahre 2032 bis 2040 Kosten in Höhe von ungefähr 120 Milliarden Euro vorsieht.
Und können Sie einmal erklären, wie Sie auf die 120 Milliarden kommen?
Also es sind in jedem Jahr etwa 10 bis 15 Milliarden. In den Anfangsjahren 2032, 2033 sind es etwa 11 Milliarden. Das steigt dann mit jedem Jahr an, sind dann 2040 bei deutlich über 15 Milliarden. Und wir haben das jetzt bislang bis 2040 berechnet. Es wäre aber ein Mechanismus, der auch über 2040 hinaus Kosten auslöst. Und zwar immer höher werdende, weil wir ja noch die Babyboomer-Jahrgänge vor uns haben, die in der Spitze in Rente gehen werden.
Und die sind besonders teuer.
Genau, die sind in dem Fall leider besonders teuer. Und das ist ja keine politische Frage, sondern es ist am Ende eine mathematische Frage. Können wir uns das im Moment so leisten? Und jetzt erschließt sich mir jedenfalls auch nicht, wieso, wenn wir eine feste Vereinbarung haben, dass wir erstmal nur eine Absicherung bis zum Jahr 2031 machen, alles danach in der Rentenkommission geklärt werden soll, weshalb dann bei einem Paket, das insgesamt ein Volumen von 200 Milliarden hat, 120 Milliarden davon in einem Zeitraum entstehen, für den wir gar keine Festlegung getroffen haben. Und deswegen ist für uns da klar, dass wir über den Koalitionsvertrag deutlich hinausgehen. Und aus unserer Sicht sollten wir auch nur das machen, was wir vereinbart haben.
Es geht ja schon jetzt jeder vierte Euro aus dem Bundeshaushalt in die Rente, um das System zu stützen. Weiß man schon, wie viel das dann von 2032 an wäre? Also welcher Euro geht dann in die Rente aus dem Bundeshaushalt?
Man muss sagen, dass natürlich die Entscheidung der letzten Jahre und Jahrzehnte, die wir in der Rente getroffen haben, das System immer weiter belastet hat. Wir kommen mal aus einer Zeit, in der 6 Beitragszahler einen Rentner finanziert haben. Wir sind jetzt bei etwas mehr als 2 Beitragszahler und wir werden in den nächsten Jahren auf ein Verhältnis 1:1 hinauslaufen. Und da ist völlig klar, dass das System so nicht mehr funktioniert, dass es generelle Reformen braucht. Und wie Sie sagen, in dem Haushaltsjahr 2026 sind 127 Milliarden von etwas mehr als 500 Milliarden Gesamthaushalt allein für den Bundeszuschuss aus dem Haushalt in die gesetzliche Rente vorgesehen. Allein das.
Also im nächsten Jahr geht mehr als ein Fünftel des Bundeshaushalts dafür drauf, die Rente zu unterstützen.
Genau, und wir werden in den nächsten Jahren da noch deutlich weiter in den Zahlen steigen. Wir sehen, dass wir jetzt 127 Milliarden haben und wir werden am Ende der Legislaturperiode ohne diese Reform, die jetzt vorliegt, bei 154 Milliarden stehen. Und alle Prognosen sagen, dass wir in den 30er Jahren bei 32-33% und deutlich mehr liegen werden, was jedenfalls den Anteil des Bundeshaushalts für die Rente betrifft. Und wenn man sich mal wieder Schritt zurücknimmt und vergewissert, dass eigentlich die Rente ja ein umlagefinanziertes System ist, das sich ursprünglich mal von selbst tragen sollte, sehen wir hier einfach, dass wir in eine Kipplage geraten sind, die wir dringend korrigieren müssen.
Das sind jetzt sehr viele Zahlen. Wenn man sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, wird einem fast schwindelig. Können Sie das mal greifbar machen? Was bedeutet das für jemanden, der heute, wie Sie, 30 Jahre alt ist oder noch jünger, der jetzt 18 wird? Was steht hier für die junge Generation auf dem Spiel?
Wenn wir das Rentensystem in Deutschland mit anderen Systemen vergleichen, dann sehen wir, dass wir in ganz vielen Punkten eine deutliche Schieflage haben. Also wir zahlen hohe Beiträge, insgesamt in Deutschland ja schon ohnehin sehr, sehr hohe Steuern und Abgaben. Wir sind das Land mit den zweithöchsten Steuern und Abgaben im OECD-Vergleich. Und gleichzeitig hat man aber nicht den Eindruck, dass die Renten besonders hoch sind. Und das liegt vor allem daran, dass wir das System in den letzten Jahren kaum angefasst haben und dass wir immer wieder Entscheidungen getroffen haben, die den demografischen Wandel überhaupt nicht berücksichtigt haben. Und wenn wir so weitermachen, wird es dazu führen, dass die Steuern und die Abgaben, also die Rentenversicherungsbeiträge, massiv steigen werden müssen. Wir haben jetzt schon Prognosen für den Rentenversicherungsbeitrag, der aktuell bei 18,6% liegt, dass der deutlich über 20 in dieser Legislaturperiode noch steigt. Gleichzeitig natürlich auch höhere Steuereinnahmen gebraucht werden, wenn wir Bundeszuschüsse aus dem Haushalt machen. Und deshalb ist am Ende der Kern des Ganzen, um den es geht, ob wir die junge Generation finanziell noch immer weiter belasten wollen, mit der Perspektive, dass sie dennoch dann am Ende keine sichere Rente haben. Und es trifft aber ehrlich gesagt nicht nur die Menschen, die jetzt gerade vielleicht nur unter 18 sind oder jung sind, sondern es trifft auch ganz viele Beitragszahler, die im Moment in der Mitte ihres Lebens stehen, die jetzt schon sehr, sehr hohe Steuern und Abgaben zahlen, die das Gefühl haben, dass netto immer weniger vom Brutto bleibt. Und da müssen wir dringend dran. Es kann nicht sein, dass in den nächsten Jahren Steuern und Abgaben immer weiter steigen. Wir liegen heute schon bei deutlich über 40%, obwohl wir mal gesagt haben, dass das die rote Linie sein soll. Und deswegen geht es aus unserer Sicht vor allem darum, das System so aufzustellen, dass es auch für die nächsten Generationen funktioniert, aber auch so aufzustellen, dass wir nicht die Beitragszahler und die Steuerzahler immer weiter belasten.
Also Sie sagen, Deutschland könnte vom Hochsteuerland zum Höchststeuerland werden in der Zukunft. Das ist natürlich irgendwie, also es hört sich nicht schön an, aber es ist ein relativ abstraktes Problem. Es ist ein Zukunftsproblem. Haben Sie dann das Gefühl, dass die jungen Menschen Sie da mittragen? Also es ist jetzt kein Thema, wofür sich Leute auf die Straße kleben.
Das ist kein Thema, wofür sich Leute auf die Straße kleben. Das ist vermutlich auch gut so. Aber wir müssen natürlich auch die nächsten Generationen im Blick haben und auch über die Legislaturperiode hinausdenken. Und ich merke gerade, dass bei ganz vielen Menschen der Bevölkerung das auch angekommen ist. Viele Menschen sind da schon deutlich weiter als die Politik, wenn man mal ehrlich ist. Es gab eine Umfrage aus dem Sommer vom ZDF Politbarometer, die abgefragt haben, ob die Deutschen glauben, dass wir in der Rentenversicherung in große oder sehr große Probleme laufen. Und 90% haben das bejaht, dass sie davon ausgegangen sind, dass wir in wirkliche Probleme bei dem gesetzlichen Rentensystem kommen. Und gleichzeitig haben aber auch 80% gesagt, dass sie nicht darauf vertrauen, dass die Politik diese Probleme lösen kann. Und das ist natürlich für uns insgesamt ein Armutszeugnis. Und deswegen entscheidet sich für mich auch bei dieser Frage, wie wir mit dem Rentenpaket umgehen, die Frage, ob diese Koalition reformfähig ist. Ganz viele Menschen im Land erwarten, dass wir die grundlegenden Reformen, die wir angekündigt haben, auch umsetzen, dass wir in den sozialen Sicherungssystemen reformieren, beim Bürgergeld, bei Bürokratie, in anderen Fragen. Und hier ist jetzt ein sehr konkreter Punkt, wo es um die Frage geht, schießen wir noch mehr Geld in das System, ohne vorher eine Reform zu machen, oder kümmern wir uns jetzt ernsthaft erstmal mit der Rentenkommission um Reformen und danach können wir uns überlegen, was wir uns leisten können. Und deswegen geht es hier nicht nur um diese technische Frage, was in den 30er Jahren mit den 120 Milliarden passiert, sondern auch, ob am Ende unser Land und unsere Koalition reformfähig ist.
Stichwort reformfähig. Es hieß jetzt gestern in der Bild, die Vertreter der jungen Gruppe, das wären auch Sie, hätten nun Vorschläge an die SPD übersandt. Es gäbe einen, Zitat, großen Willen zu konstruktiven Lösungen. Da haben wir wieder das schöne Wort konstruktiv. Möglicher Weg aus diesem Dilemma wäre eine sogenannte Protokollerklärung. Das ist so eine Art Absichtserklärung des Bundestags. Darin könnte festgehalten werden, dass das Rentensystem nach 2031 grundsätzlich reformiert werden muss. Stimmen Sie dem zu?
Also da ich ja Mitglied der jungen Gruppe bin und auch deren Vorsitzender, kann ich jedenfalls sagen, dass das nicht so ganz zutrifft. Wir sind selbstverständlich konstruktiv und auch an der Mitarbeit interessiert und wir haben auch eine ganze Reihe an Vorschlägen, wie man das lösen kann. Es gibt nämlich, wenn es jetzt um die Frage geht,
welcher Teil trifft jetzt nicht zu von dem, was ich vorgelesen habe?
Dass wir offen wären beispielsweise für eine Protokollerklärung. Also Protokollerklärung wäre ja was Unverbindliches und wir sind da sehr, sehr klar, dass wir verbindliche Veränderungen, die substanzieller Art sind, an dem Gesetzesentwurf wollen. Also keine unverbindliche Festlegung, dass wir jetzt aber wirklich Reformen angehen. Das würde uns nicht reichen, sondern es braucht etwas Verbindliches und was Substanzielles am Gesetzesentwurf. Und deswegen trifft es insoweit nur zu, dass wir da natürlich konstruktiv sind und auch immer weiter Vorschläge machen. Es gibt eine ganze Reihe an guten Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen, die Verschiedenes zusammenbringen würden, die sicherstellen, dass auch in den 30er Jahren die Renten deutlich steigen. Also es geht im Übrigen ja auch nicht, das geht ja auch an manchen Stellen durcheinander um Rentenkürzungen. Die sind in Deutschland sowieso gesetzlich ausgeschlossen. Sondern es geht nur um die Frage, wie stark die Renten ansteigen werden. Und das kann man sicherstellen und gleichzeitig kann man aber auch die Kosten zu einem sehr, sehr großen Teil reduzieren oder komplett entfallen lassen.
Und können Sie etwas dazu sagen, bitte, welche Vorschläge liegen auf dem Tisch und was würde Sie zufriedenstellen?
Also ich will um Verständnis werben, dass wir natürlich jetzt nicht die Kompromissvorschläge hier schon im Podcast öffentlich machen können, weil sie ja auch vertraulich mit der SPD besprochen werden müssen. Aber so viel kann ich sagen. Es gibt Ideen, wie wir jedenfalls sicherstellen, dass in den 30er Jahren es weiter hohe Rentenerhöhungen gibt, dass Und mit der Angst spielen ja auch manche Sozialdemokraten, dass der Eindruck gegenüber den älteren Menschen erweckt wird, da wollen euch Leute die Rente wegnehmen, wollen kürzen. Das ist alles totaler Schwachsinn, darum geht's nicht. Karl Lauterbach hat ja zum Beispiel getwittert, dass die Union täglich Rentenkürzungen wollen würde. Das ist wirklich absoluter Quatsch, weil es gesetzlich ausgeschlossen ist. Und das weiß Lauterbach eigentlich auch. Er war ja schließlich auch mal Minister. Und deswegen geht es uns vor allem darum, dass wir in den 30er Jahren Rentenerhöhungen sicherstellen und gleichzeitig durch einen abdämpfenden Mechanismus die Kosten insgesamt minimieren. Da gibt es gute Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen. Aber die müssen jetzt auch mit der SPD besprochen werden.
Können Sie abdämpfender Mechanismus mal erklären? Was wäre das zum Beispiel?
Als Beispiel, es gibt ja die sogenannte Rentengarantie, die vorsieht, dass wenn es mal Rentenkürzungen geben würde, weil die Löhne sinken, dass man dann in Deutschland eben keine Rentenkürzungen hat, sondern Nullrunden. Und die Differenz wird dann in den nächsten Jahren bei Rentenerhöhungen entsprechend miteinander verrechnet. Das führt dann dazu, dass es einfach schrittweise sich wieder etwas anpasst. Und so ähnlich könnte man den Mechanismus hier auch gestalten. Im Gesetzesentwurf steht ja der Satz, dass das Rentenniveau dauerhaft 1% über dem jetzigen Rentenwert liegen soll. Und um diese 1% geht es. Und wenn wir die abdämpfend minimieren, über einen längeren Zeitraum gestreckt, wäre das eine Lösung, mit der, glaube ich, alle gut leben könnten.
Das hieß aber schon, dass es zum Beispiel mal 1 oder 2 Jahre eine Nullrunde gäbe, also dass die Renten nicht angepasst werden.
Nein, auch Nullrunden würde das nicht bedeuten, sondern man kann es so ausgestalten, dass in jedem Jahr die Renten steigen werden.
Jetzt sieht die Arbeitsministerin Bärbel Baas das Ganze ja ganz anders. Die hat vor etwa einem Monat im Bundestag nämlich Folgendes gesagt.
Außerdem ist mir besonders wichtig, alle Generationen werden von der Haltelinie profitieren, die das Rentenniveau sichert. Ausdrücklich auch die Jüngeren. Wer heute Beiträge einzahlt, erwirbt mit diesem Gesetz höhere Rentenanwartschaften.
Hat Frau Baas nicht recht?
Sie hätte in einem System recht, in dem wir die ganze Frage nicht finanzieren müssten. Aber wir müssen sie nun mal finanzieren. Und wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, was das für die Beiträge und für die Steuerzahler bedeutet. Und deswegen hätte Frau Baas vielleicht noch den Nebensatz bringen müssen. Sie erwirtschaften zwar auch höhere Rentenanwartschaften, aber sie müssen sie über ihr Erwerbsleben auch bezahlen. Und deswegen kann man sagen, von dem Gesetzesentwurf würden natürlich auch diejenigen, die jetzt einzahlen, etwas profitieren. Sie haben vielleicht im Alter ein kleines bisschen mehr, aber sie wären über ihr gesamtes Erwerbsleben deutlich ärmer, weil sie höhere Beiträge zu zahlen hätten und höhere Steuern. Und das ist jedenfalls was, was wir ablehnen.
Das Thema Rente ist für die SPD halt so ein Kernanliegen. Damit wollen sie Wahlen gewinnen. Das ist für die ein dauerhaftes Herzensprojekt, wo die eben keine Abstriche machen wollen. So wie es bei der Union vielleicht das Thema Migrationspolitik ist. Trotzdem klang Friedrich Merz beim Deutschlandtag gar nicht so weit weg von Frau Baas. Auch er hat die Wähler im Sinn und die Wahlen, die anstehen. Beispielsweise nächstes Jahr wird in Sachsen-Anhalt der neue Landtag gewählt. Und da sieht es dann nicht mehr ganz so gut aus für die CDU. Und daran wollte er auch die Junge Union vermutlich erinnern, als er am Wochenende Folgendes gesagt hat.
Ich möchte uns jedenfalls nicht in einem Unterbietungswettbewerb sehen, wer bietet sozusagen das niedrigste Rentenniveau an. Liebe Freundinnen und Freunde, damit gewinnen wir keine Wahl. Wir gewinnen Wahlen.
Sehen Sie nicht die Gefahr, hier die Rentner zu verprellen als Wählergruppe?
Überhaupt nicht, ehrlich gesagt, weil es ja am Ende um die Reformfähigkeit des Staates und des Landes geht und ganz viele Menschen wünschen sich Reform. Ich glaube, wenn man zu Unternehmen geht, in den Mittelstand, zu ganz normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und sie fragt, was sie sich von dem Land wünschen, dann sind das vor allem Reformen. Und deshalb ist, glaube ich, der Wunsch viel, viel größer als diese einzelne entscheidende Frage, um die es jetzt hier geht. Ich will aber auch sagen, wir haben in den letzten Wochen und Monaten zu der ganzen Frage Rentenpaket extrem viele Zuschriften bekommen. Jetzt könnte man ja denken, das sind Zuschriften von jungen Menschen, die uns schreiben, dass sie es super finden, dass wir uns für Generationengerechtigkeit einsetzen. Das gibt's natürlich auch. Aber es gibt auch ganz, ganz viele ältere Menschen, die uns schreiben. Ein Beispiel, Rentner, der 68 Jahre alt ist und schreibt, er ist zwar jetzt in Rente, aber er will, dass auch seine nächsten Generationen, dass seine Kinder, seine Enkelkinder eine gute Rente haben und dass das System irgendwie noch finanzierbar ist. Und deswegen ist das überhaupt keine Generationenfrage, sondern vor allem Ältere wollen auch, dass das System für ihre Kinder und Enkelkinder funktioniert. Und deswegen würde ich es auch gar nicht als Alt-gegen-Jung-Konflikt aufmachen, sondern das ist eine generelle Frage, wollen die Menschen Reformen, ja oder nein? Und ich glaube, die meisten Menschen im Land wollen sie.
Ist es aber repräsentativ, diese Zuschriften? Meinen Sie, das könnte nicht auch eine laute Minderheit sein, die Ihnen zwar zustimmt, aber dass es trotzdem beispielsweise bei den Landtagswahlen doch hart Wählerstimmen kosten könnte?
Das glaube ich nicht, weil normalerweise beim Thema Rente die Zuschriften eher negativ sind, aus den Gründen, die Sie beschreiben. Aber in dem Fall 90% der Zuschriften positiv sind. Und das gibt ja einem zumindest ein Grundgefühl, wie die Menschen im Land das sehen. Und jetzt gibt es ja auch verschiedene Umfragen zu dem Thema. Und da hatte ich bislang nicht den Eindruck, dass hier ein Großteil der Menschen es unbedingt um die Haltelinie geht, sondern die wollen, dass das Gesamtsystem stabilisiert ist. Denen geht es nicht nur darum, das Rentenniveau zu stabilisieren, sondern das Gesamtsystem Rente. Und da verstehen schon ganz viele Menschen haben so ein Grundgefühl, irgendwie kann das nicht mehr funktionieren, wenn früher 6 Beitragszahler einen Rentner finanziert haben und heute nur noch 2 und wir gleichzeitig aber nichts machen. Und das müssen wir jetzt auch adressieren und deswegen hier zu Änderungen kommen. Und ehrlicherweise ist es ja nichts, was jetzt nur originär bei uns in der Union verortet ist. Es gibt ja auch ehemalige SPD-Minister und auch Parteivorsitzende, wie zum Beispiel Müntefering, die klar gesagt haben, dass halt auch in der Rente gilt, dass 1 und 1 gleich 2 ist, also dass am Ende auch mathematische Fragen eine Rolle spielen sollten.
Das kommt dann immer, wenn die Leute selbst nicht mehr in Amt und Würden sind.
Das mag sein, aber interessanterweise haben uns ja auch diejenigen, die zum Beispiel damals den Nachhaltigkeitsfaktor Ulla Schmidt erfunden haben, in der Sache recht gegeben. Pierre Steinbrück genauso, also vielleicht sollte die Bundesarbeitsministerin auch auf ihre eigenen Genossen hören.
Wie weit würden Sie im Zweifel denn gehen? Nehmen Sie im Kauf, dass die Koalition daran platzt? Was machen Sie, wenn sowohl Friedrich Merz als auch Klingbeil und Baas sagen, hier ist keine Bewegung mehr?
Ich halte die ganzen Debatten, ob die Koalition platzen könnte, an der Stelle für völlig unangemessen, weil wir ja an dem Punkt sind, den wir vorhin auch beschrieben haben, dass wir gerade ins parlamentarische Verfahren eingestiegen sind und es ein völlig normaler Prozess ist, dass Parlamentarier sich Gedanken machen, welche Veränderungen es an dem Gesetzesentwurf geht. Und deswegen gehe ich da fest davon aus, dass die SPD nicht an einer Frage, die über den Koalitionsvertrag hinausgeht und die 2030er Jahre betrifft, die Koalition platzen lassen wird.
Also Sie sehen den Spielball bei der SPD?
Selbstverständlich. Also wir haben ja der SPD angeboten und haben sehr, sehr klar gesagt, wir machen jetzt sofort die Sicherung der Haltelinie bis zum Jahr 2031. Wir machen die Mütterrente und alle anderen Maßnahmen. Das könnten wir übermorgen im Deutschen Bundestag beschließen. Es geht ausschließlich um die Frage, wie die Kosten sich danach entwickeln. Und an dieser Frage die Koalition platzen zu lassen, wäre ja Wahnsinn, wenn man sich anschaut, in welchem politischen System wir aktuell stehen. Auch die Umfragewerte der SPD sich anguckt, aber vor allem auch die der AfD. Und ich glaube, dass das Vertrauen in das System immer weiter schwindet, wenn die Regierung es jetzt nicht schafft, wirklich Reformen anzugehen.
Also Ihre Haltung ist ganz klar. Sie sind Vorsitzender der Jungen Gruppe im Bundestag. Allerdings hat sich diese Haltung nicht auf Friedrich Merz übertragen. Der hat am Wochenende klar gesagt, er wird diesem Gesetzesentwurf so zustimmen. Er ist bisher nicht davon abgerückt. Und auch die SPD mit ihrem Vizekanzler Lars Klingbeil und der Arbeitsministerin Bärbel Baas haben hier eigentlich eine Basta-Position. Die haben gesagt, daran wird sich nichts mehr ändern. Hat sich seit dem Wochenende etwas bewegt?
Vielleicht zuerst mal sagen, dass ich die Basta-Politik, die der Vizekanzler hier an den Tag legt, jedenfalls für unangemessen halte, weil es ja völlig verständlich ist, dass der Bundeskanzler, auch der Vizekanzler für diesen Gesetzesentwurf einstehen. Sie haben immerhin den Gesetzesentwurf ja auch im Kabinett beschlossen. Aber es gibt eben neben der Bundesregierung auch noch eine zweite demokratisch legitimierte Institution, das ist der Deutsche Bundestag. Und wir haben im Deutschen Bundestag oder beziehungsweise in unserem System eine Gewaltenteilung. Deswegen finde ich es völlig in Ordnung, dass der Gesetzgeber, der Deutsche Bundestag, sich um die Gesetzesentwürfe kümmert, auf die Gesetzesentwürfe, die aus der Bundesregierung kommen, auch nochmal draufschaut. Und wir sehen hier an dem Gesetzesentwurf deutlichen Abänderungs- und Verbesserungsbedarf. Und es ist nicht nur unser Recht, sondern am Ende auch unsere Pflicht als Parlamentarier, dass wir, wenn wir diesen Veränderungsbedarf sehen, das auch deutlich artikulieren. Genauso war es im Übrigen auch bei der Wehrpflicht und beim Wehrdienst, wo wir auch viele Diskussionen im Parlament hatten, obwohl schon ein Gesetzesentwurf aus der Regierung vorlag. Und ich finde, das sollte man hier auch machen, so eine Politik einfach zu sagen, wir müssen dem jetzt zustimmen und es wird keine Veränderung mehr geben, wird ehrlich gesagt auch der Aufgabe des Deutschen Bundestags nicht gerecht.
Sie haben ja gerade ziemlich viel Macht als junger Abgeordneter. So viel Macht hat man selten. Können Sie das eigentlich fassen? Haben Sie manchmal selber so, schlottern Ihnen die Knie, wenn Sie daran denken, dass Sie jetzt den Kanzler ordentlich in die Bredouille gebracht haben?
Uns ging es ja von Anfang an nie darum, dass wir hier einen großen PR-Gag veranstalten oder mediale Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen haben wir über Wochen und Monate das Thema intern in verschiedenen Runden adressiert, weil es uns einfach darum geht, diese Sachfrage zu lösen. Und deswegen wollen wir uns auch gar nicht einlassen auf die Debatten, die teilweise und auch auf manche Provokationen irgendwie der Bundesarbeitsministerin, weil es uns nicht um einen Konflikt innerhalb der Koalition geht, sondern es geht uns am Ende darum, diese Sachfrage zu lösen, zu Reformen zu kommen und der Rentenkommission zu ermöglichen, dass sie noch Reformen vorschlagen kann, ohne dass es jetzt Vorfestlegungen gibt. Und deswegen geht es gar nicht so sehr um die Frage, wer hat jetzt hier welchen Einfluss. Uns wäre es am liebsten, die Koalitionsspitzen würden sich zusammensetzen, die Frage lösen und wir könnten es dann relativ schnell im Deutschen Bundestag beschließen.
Hat Friedrich Merz Sie schon angerufen seit dem Deutschlandtag und versucht nochmal einen Kompromiss auf die Beine zu bringen?
Wir haben jetzt bislang noch nicht gesprochen, aber gehe davon aus, dass sicherlich auch noch Gespräche stattfinden werden. Und natürlich sprechen wir auch in der Fraktion mit der Fraktionsführung regelmäßig, aber mit Friedrich Merz jetzt bislang noch nicht.
Sie haben jetzt so ein bisschen den Titel Rentenrebell freiwillig oder unfreiwillig bekommen. Finden Sie sich da wieder? Passt Ihnen das gut?
Also mit dem Thema Rente in Verbindung gebracht zu werden, jedenfalls schon, weil ich mich um das Thema seit vielen Jahren kümmere in CDU-Fachkommissionen. Ich bin seit 6 Jahren stellvertretender JU-Bundesvorsitzender für das Thema soziale Sicherung und Rente. Und das ist eines der Herzensthemen, die mich bewegen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir unsere sozialen Sicherungssysteme anders aufstellen müssen. Bei Rebell würde ich sagen, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich sehe mich auch gar nicht als Rebell, sondern wie gesagt eher als jemand, der darauf achtet, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben und eben nicht darüber hinaus will. Wenn das schon für Rebellentum ausreicht, dann okay. Aber ich hätte eine andere Zuschreibung gewählt.
Was hätten Sie gewählt?
Ich würde sagen einfach Rentenfachpolitiker.
Ist nicht die schönste Schlagzeile, aber okay, verstehe ich. Letzte Frage. Ich muss noch einmal ganz genau nachfragen. Wie sicher ist es, dass Sie dem Gesetzesentwurf, wenn der so bleibt, wie er ist, in der jetzigen Form im Bundestag nicht zustimmen werden?
Ja, wir haben sehr, sehr klar von Anfang an, und daran hat sich natürlich auch nichts geändert, gesagt, dass so wie der Gesetzesentwurf jetzt vorliegt, der für uns nicht zustimmungsfähig ist. Und dabei bleibt es auch, deswegen brauchen wir jetzt noch substanzielle Veränderungen, die vor allem verbindlicher Art sind, also keine unverbindlichen Entschließungsanträge. Und wenn das am Ende sichergestellt ist, dann stimmen wir natürlich auch gerne zu, aber bis dahin nicht.
Dabei bleibt es, sagt Pascal Reddich, CDU-Abgeordneter im Bundestag und Rentenrebell. Danke, dass Sie heute Zeit für uns hatten und wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht.
Vielen Dank.
Das war Machtspiel. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Danke fürs Zuhören. Anregungen, Kommentare und alles, was ihr uns sagen wollt, bitte an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema findet ihr in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, tschüss, tschüss.